Bayern 2. Shalom.
Gestern hatten wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Und so haben wir heute den zweiten Schwat des Jahres 5785. Und damit willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In den 1950er Jahren haben fast alle arabischen Staaten ihre jüdischen Mitbürger aus dem Land gedrängt oder des Landes verwiesen. Und ich frage, was ist mit ihrem Recht auf Heimkehr? Wo ist ihre Entschädigung? Wo war da die UNO? Warum hat die vielbeschworene Weltgemeinschaft geschwiegen damals? Geschwiegen, als knapp 1 Million Juden aus arabischen und islamischen Ländern vertrieben wurden. Durch diese jüdische Nakba sind jahrtausende alte jüdische Gemeinden erloschen. In Marokko hat einst 250.000 Juden gelebt, heute sind es nur noch 2.500. Im Irak haben einst 130.000 Juden gelebt, heute sind es kaum 20. In Algerien haben einst 120.000 Juden gelebt, heute keine. In Tunesien haben einst 150.000 Juden gelebt, heute sind es nur noch 1.500. Im Jemen haben einst 100.000 Juden gelebt, heute sind es noch 6. In Ägypten haben einst 80.000 Juden gelebt, heute sind es nur noch an die 20. Oder Syrien. Vor Gründung des Staates Israel haben dort 50.000 Juden gelebt, heute nur noch eine Handvoll. Jetzt, nach dem Fall der Assad-Diktatur, hoffen Juden mit Wurzeln in Syrien auf Frieden zwischen beiden Nachbarstaaten, auf Frieden zwischen Syrien und Israel. Wie hat David Ben-Gurion, der erste Regierungschef von Israel, gesagt? Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Unser Shalom-Reporter Igal Avidan hat mit Jacques und mit Benjamin gesprochen. Beide stammen aus Syrien, leben aber längst in Israel. Und beide haben große Hoffnungen, wenn sie an Syrien denken, an das Land, in dem sie einst zu Hause waren.
Als der israelische Rechtsanwalt und Steuerberater Jacques Blanger die Bilder über den Sturz des syrischen Diktators Bashar al-Assad im Fernsehen verfolgt, lösen sie bei ihm sowohl Freude als auch Beklemmung aus. Denn Blanger wuchs in Damaskus auf.
Ich habe gedacht, endlich ist dieses Nazi-Regime in Syrien vorbei. Ich war sehr froh darüber, dass das syrische Volk sich endlich befreien konnte. Auf der anderen Seite habe ich die Bilder von den entlassenen Gefangenen gesehen und grausame Geschichten gehört. Endlich sieht man die Gräueltaten, die die Behörden all die Jahre versteckt haben. Aber erst mit der Zeit werden alle Verbrechen aufgedeckt, wenn überhaupt.
Jacques Blanger erinnert sich gut an das Leben seiner Familie in Syrien ab 1940. In seinem neuen Buch »Flucht aus Damaskus« erzählt er davon in hebräischer Sprache. Sein Vater betrieb eine Werkstatt für traditionelle Teller aus Kupfer und Silber. Seine Mutter, die ihn mit 17 Jahren auf die Welt brachte, war Hausfrau. Blanger berichtet vom Leben in permanenter Angst, unter der ständigen Kontrolle und den Schikanen syrischer Geheimdienstler. Juden mussten zum Beispiel Geld deponieren, um das Viertel zu verlassen. Darum versuchten seine Eltern, über den Libanon zu fliehen, als er selbst erst 2 Jahre alt war.
1970 hatten unsere Fluchthelfer uns verraten und wir wurden im Libanon festgenommen. Mein Vater wurde in Syrien zu 5 Jahren Haft verurteilt und grausam gefoltert. Er kam erst mit amerikanischer Hilfe nach 1,5 Jahren frei. Meine Mutter und ich verbrachten einige Monate hinter Gittern. Dennoch flüchteten wir 1980 erneut. Denn niemand will in einem Gefängnis leben. Die zweite Flucht hatten wir 3-4 Jahre minutiös geplant. Und diesmal klappte es.
In den letzten 20-30 Jahren verließen immer mehr Juden Syrien. Und in ihren Häusern im jüdischen Viertel in Damaskus wurden palästinensische Flüchtlinge angesiedelt, die manchmal gewaltsame Nachbarn waren. Jacques Blanger wurde zum Beispiel heftig geschlagen von palästinensischen Jungs, die dort Fußball spielten. Seit 1980 lebt Jacques Blanger nun in Israel. Dennoch zögert er keine Minute, als er gefragt wird, ob er Damaskus wiedersehen möchte.
Ich würde sehr gern als Besucher zurückkehren. Wir haben andauernd Kontakt nach Syrien und man schickt uns Fotos und Videos, auch von einigen Juden, die das Land 2021 besucht haben. Der schlaue Bashar al-Assad hat damals syrischen Juden mit amerikanischem Pass erlaubt, das Land zu besuchen, und einige mutige Juden sind dorthin gereist. Wir bekamen aktuelle Fotos des jüdischen Viertels, dem Harat al-Yahud.
In Israel wuchs Blanger als bitterarme Junge auf, der nur Arabisch sprach und Schikanen erlitt. So lernte er, Brücken zu bauen. Er hofft nun auf solche Brücken zwischen Israel und Syrien, auch wenn er die israelischen Militäraktionen in Syrien nicht kommentieren möchte.
Ich hoffe, dass es Frieden zwischen uns geben wird und dass man uns zum Besuch einladen wird. Ich hoffe, dass sich die Grenzen zwischen Israel und Syrien öffnen werden, sodass wir mit dem Auto hin und her fahren können. Ich hoffe, dass wir ein neues Kapitel zwischen uns aufschlagen können.
Auch der 37-jährige Rabbiner Benjamin Hamra ist in Syrien aufgewachsen und lebt heute in Israel. Er ist der jüngste Sohn des letzten Rabbiners der syrischen Juden, Abraham Hamra, und trägt stolz dessen Titel, Rabbiner der syrischen Juden. Das Leben der Hamras in Damaskus war von Angst geprägt, aber teilweise auch privilegiert. Denn dank der Annäherungsversuche Syriens an die USA durfte Abraham Hamra mit Frau und Sohn 1980 die USA besuchen. Und er traf später Präsident Hafez al-Assad. Nach dem Tod des Rabbiners in Israel 2021 kam ein Kondolenzschreiben vom Kreis des Präsidenten Bashar al-Assad. Darin hieß es, er war ein Held und wird immer in unseren Herzen weiterleben. Um die Mitglieder seiner jüdischen Gemeinde zu schützen, musste sich Rabbi Hamra in Syrien politisch neutral verhalten. Sein Sohn Benjamin Hamra hat diese Haltung verinnerlicht. Was haben die Bilder aus Syrien bei ihm in Israel ausgelöst?
Es tut mir weh, die Gewalt in meinem Heimatland zu sehen, auch wenn Syrien als feindseliger Staat gilt. Wir Juden, die in Syrien aufgewachsen sind, respektieren alle Menschen dort. Wir werden bestimmt jetzt nicht ins Detail gehen, wenn noch unklar ist, wie sich die Lage dort entwickelt. Wir respektieren und schätzen alle früheren und künftigen Regierenden Syriens. Mein Vater hat die Auswanderung der Juden aus Syrien in einen sicheren Ort ermöglicht. Und er hat sich nie für oder gegen die Regierung dort ausgesprochen, auch nachdem wir Syrien verlassen hatten. Er setzte sich ausschließlich für die Belange der jüdischen Gemeinde ein.
Mit 10 Jahren verließ Benjamin Hamra mit seiner Familie Syrien ganz legal. 2 Jahre lebten sie in New York. Währenddessen organisierte Rabbiner Abraham Hamra die Auswanderung der letzten syrischen Juden, die Syrien verlassen wollten. 1994 kamen sie nach Israel. Obwohl Benjamin Hamra von der Unterdrückung in Syrien berichtet, hebräische Texte waren verboten und auf der Straße durften Juden keine Kopfbedeckung tragen, würde er bei erster Gelegenheit seine Heimat besuchen.
Ich persönlich würde sehr gern den Ort besuchen, wo ich aufgewachsen bin und mich mit meiner Herkunft verbinden. Bei erster Gelegenheit würde ich hinfahren, weil ich dem jüdischen Viertel, arabisch Haret al-Yahud, sehr verbunden bin.
Vor 20 Jahren versprach der damalige Ministerpräsident Yitzhak Rabin, Rabbiner Abraham Hamra, ein Zentrum für das Erbe der syrischen Juden zu gründen. Vor seinem Tod hat er diese Aufgabe seinem Sohn Benjamin übertragen. Nachdem nun die Stadt Holon ein passendes Grundstück zur Verfügung gestellt hat, ist Hamra damit beschäftigt, die Pläne seines Vaters zu vollenden. Er will alle Israelis mit syrischen Wurzeln für sein großes Projekt gewinnen.
Wir planen endlich das Zentrum für das Erbe der syrischen Juden in Israel, das Papa initiierte. In den kommenden Wochen werden wir mit den Bauarbeiten beginnen.
Es soll alle Generationen verbinden, denn ohne Tradition hat man keine Zukunft. Wir werden über die Gebräuche unserer Großeltern passend für junge Menschen informieren, mit Technologie und interaktiv.
Vielleicht werden eines Tages auch syrische Touristen dieses Museum mit Kulturzentrum, Synagoge und Ritual Bat Mikwe besuchen können.
Bayern 2. Shalom.
Und jetzt unser Wort zum Schabbat von Rabbiner Joel Berger von unserem geschätzten Radio Rebben. 9 schwere Plagen sind über Ägypten hereingebrochen. Blut, Frösche, Stechmücken, Stechfliegen, Viehpest, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und dann tagelange Finsternis. Mit der 10. und letzten Plage, dem Tod aller Erstgeborenen unter den Ägyptern, nähert sich der Kampf um die Befreiung unserer Vorfahren seinem Höhepunkt. Denn inzwischen hat in Ägypten jeder mitbekommen, dass all diese Plagen nur geschehen wegen dieser hebräischen Sklaven, die der Pharao einfach nicht gehen lassen will. Beim Schabbat-Gottesdienst in der Synagoge lesen wir morgen Vormittag aus der Tora den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 15. Diesen Abschnitt, diese Parashat HaShavua, finden wir im 2. Buch Mose im Sefer Schmott. Dieser Leseabschnitt heißt Bo, gehe oder komm. Vayomer Adonai, und es sprach der Herr El Moshe zu Moses, Bo, El Paro, geh zum Pharao.
Die Israeliten bereiten sich vor auf ihre Befreiung und auf ihren Auszug aus Ägypten. Weil der Pharao seine Sklaven nicht ziehen lassen will, wird sein Reich von 10 Plagen heimgesucht. Nach der Plage mit der Finsternis weist Gott unseren Moses an: Sag dem Volk, dass jeder Mann von seinem Nachbarn und jede Frau von ihrer Nachbarin Gegenstände aus Silber und Gold erbitten soll. Und der Text fährt fort. Der Ewige ließ das Volk bei den Ägyptern Gunst finden. Genau diese Verse haben unsere alten Meister zu einer wesentlichen Frage geführt. Haben die Ägypter den Israeliten ihre Schätze tatsächlich so bereitwillig und freiwillig mitgegeben? Ein Dreh- und Angelpunkt aller Diskussionen ist im Originaltext das hebräische Wort Yish'alu. Das kann man ins Deutsche übertragen mit erbitten, verlangen oder aber auch leihen. Kein Wunder, dass das viel Raum für Debatten bietet. Ein weiterer Schwerpunkt der Kommentare dreht sich um die Rolle Gottes bei der Entscheidung der Ägypter, den Israeliten Wertgegenstände zu übergeben. Sollen etwa damit die Israeliten für ihre Schufterei als Staatssklaven entschädigt werden? Unsere Vorfahren mussten mehr als 400 Jahre lang als Sklaven in Ägypten arbeiten. Sie waren einst hinunter nach Ägypten gezogen, um der Hungersnot daheim in Kanaan zu entkommen. Und sie blieben auf Geheiß des Pharaos. Dann dreht sich der politische Wind. Und unsere Vorfahren werden als staatliche Zwangsarbeiter versklavt. Laut unserer Tora werden 600.000 Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft befreit. Das Silber und Gold, das sie von den Ägyptern bekommen hatten, wird von unseren Weisen tatsächlich als Entschädigung für ihre unbezahlte Schufterei sowie als Anerkennung für ihr Leiden angesehen. Und das Silber und Gold soll ihnen den Start in ein neues, freies und selbstbestimmtes Leben erleichtern. Denn wie lesen wir im 5. Buch Mose über die Entlassung eines Knechtes? Wenn du ihn als freien Mann entlässt, lass ihn nicht mit leeren Händen gehen. Du sollst ihm von deinen Schafen und Ziegen, von deiner Tenne und von deiner Kälte so viel mitgeben, wie er tragen kann. Wie der Herr dein Gott dich gesegnet hat, so sollst du ihn bedenken. In diesem Fall wurde der Knecht in die Knechtschaft gezwungen, um seine Schuld abzuzahlen. Dann wurde er im folgenden Jubeljahr in die Freiheit entlassen, auf dass er nicht über Generationen hinweg in Unfreiheit leben muss. Die Nutztiere und Erzeugnisse, die der befreite Sklave zum Abschied bekommt, helfen ihm dabei, ein neues Leben zu beginnen. Sie bieten ihm die Möglichkeit, wirtschaftlich und finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Unsere Parascha wirft da sofort die Frage auf, warum Gott die Israeliten aufgefordert hat, ausgerechnet Silber und Gold zu verlangen und nicht etwa Arbeitstiere. Nun, Edelmetalle sind wertbeständig. Sie verderben nicht. Sie brauchen kein Wasser und Futter. Und sie lassen sich leicht transportieren. Außerdem verlassen die Israeliten das Sklavenland Ägypten zusammen mit ihren eigenen Viehherden. In der Wüste versorgt sie Gott mit Manna. Und Miriam hilft ihnen, Wasser zu finden. Wozu brauchen sie dann all das Silber und Gold? Manche Stimmen sagen, dass es verwendet wurde beim Bau der tragbaren Stiftshütte des Mischkan. Sie ist während der Wanderung unserer Vorfahren das Heiligtum. Wiedergutmachung bedeutet nicht nur, entgangene Löhne zu bezahlen. Wiedergutmachung bedeutet auch, moralische Gerechtigkeit herzustellen und das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Wiedergutmachung soll den Betroffenen ermöglichen, von einer würdigen Zukunft zu träumen und sich diese gestalten zu können. Im günstigsten Fall ist die Wiedergutmachung passgenau auf jeden einzelnen Menschen zugeschnitten, dem Unrecht angetan wurde.
Immer am Freitagabend bei Sonnenuntergang bricht unser Ruhetag an, der Schabbat. Und unsere Tradition weist uns an, dass wir unseren Ruhetag, den Schabbat, mit zwei Kerzen begrüßen. Nur ist der Schabbat erstmal angebrochen, dürfen wir kein Feuer mehr machen. Deswegen zünden wir die beiden Schabbesleuchter kurz vor Anbruch des Schabbat an. Und so habe ich jetzt noch die Lichtzündzeiten für Sie, unsere Zmanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Also, unsere beiden Schabbeskerzen müssen wir heute angezündet haben. In Pilsen bis um 16.41 Uhr, in Hof bis um 16.45 Uhr und in Straubing sowie in Weiden bis um 16.47 Uhr. Heiter geht's weiter. Bayreuth 16.48 Uhr, Regensburg, Amberg sowie Salzburg 16.49 Uhr, Bamberg 16.51 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 16.52 Uhr, München 16.54 Uhr, Würzburg sowie Augsburg 16.56 Uhr, Ulm sowie Frankfurt am Main 16.59 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 17.04 Uhr. Damit hätten wir zum ersten Mal in diesem Jahr die 17 Uhr Marke geknackt. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um kurz nach halb drei. Das ist dann in unserem Kalender der 9. Schwat 5785. Unsere Shalom-Ausgaben finden Sie aber jederzeit als Podcast unter bayern2.de. Voilà, Seuse! Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 9. Schwat einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Gid Shabbes. Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Israel Hai.